Steht man auf Whiskys mit kräftigem Aroma, Noten von Rosinen, Leder und ja, all das gute Zeug, das einem Whiskys aus Sherryfässern bieten, dann kommt man eigentlich an den Whiskys von Glendronach nicht vorbei. Es gibt so eine Handvoll Destillerien, die unweigerlich mit den kräftigen, fruchtigen Aromen von Sherryfässern verknüpft sind, und eine davon ist eben Glendronach. Im Interview unterhalte ich mich gleich mit Douglas Cook. Douglas arbeitet in der Glendronach Distillery und verrät uns, wie du in einem Whisky die Aromen unterschiedlicher Sherryfässer entdecken kannst. Er beantwortet uns zudem die Frage, warum Glendronach Whiskys in den letzten Jahren teurer wurden. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Klar, von Glendronach findest du im Handel auch Single Malts, die nicht den typischen Sherry-Einschlag haben. Den Traditional Peated zum Beispiel, also ein Glendronach mit einem deutlich rauchigen bzw. erdigen Bouquet. Aber ja, das sind Ausnahmen. Glendronachs Steckenpferd ist die Reifung in ehemaligen Sherry-Fässern. Oloroso, Pedro Ximénez und einige andere. Und hinzu kommt, dass Glendronach auf ein Portfolio zurückgreift oder ein Portfolio anbieten kann, bei dem sie meist auch eine Altersangabe angibt. Also 12, 15, 18 und so weiter. Douglas erzählt daher nicht nur über die charakteristischen Aromen eines Glendronach, sondern auch, wie du diese bei der Verkostung entdecken kannst. Möchtest du neben dieser Episode dann noch mehr über Whisky erfahren, also Whisky-E-Books kostenfrei lesen und einige Materialien für dein Tasting runterladen, dann haben wir dir hierfür die passende Seite eingerichtet. Geh einfach auf eiferspirits.com/whisky und dort kannst du dann unser kostenfreies E-Book zur Herstellung von Scotch Whisky runterladen und findest dort einige Artikel und Poster und Infografiken für deine nächste Whisky-Verkostung. Den Link dorthin, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Douglas, schön, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Gern geschehen, Philipp.
Bist du gerade in der Destillerie oder bist du zu Hause?
Ich bin momentan zu Hause, aber nicht so weit entfernt von der Destillerie. Ungefähr 50 Minuten mit dem Auto entfernt. Aber ich wohne im Speyside. Glendronach ist zwar in der Highland-Region, aber nicht so weit entfernt.
Oh, okay. Und du arbeitest ja jetzt schon eine ganze Weile bei Glendronach. Was ist so deiner Meinung nach das Markenzeichen von Glendronach? Also warum sollte ich mir jetzt eine Flasche dieser Destillerie kaufen?
Ja, also ich arbeite seit 10 Jahren bei der Glendronach Destillerie. Das, was für mich den Glendronach wirklich ausmacht, ist die Tatsache, dass diese Whiskys so ausgeprägt sind von der langen Reifung in den feinsten Sherryfässern aus Spanien. Ein sehr eleganter, komplexer und robuster Single Malt Scotch Whisky. Also wirklich so wie die Whiskys mal waren vor langer Zeit in Schottland. Dieser Fokus auf Sherryfassreifung macht den Glendronach wirklich aus unter den Single Malts in Schottland heutzutage.
Und wenn man jetzt mal einen Blick auf euer Portfolio wirft, das ist ja mittlerweile gewaltig. Ihr habt ja das Kernportfolio, ihr habt die Limited Releases, ihr habt die Cask Bottlings und die Archive-Serie. Welchen Whisky würdest du jetzt einem Einsteiger empfehlen, um den Stil von Glendronach am besten kennenzulernen?
Also Philipp, das ist für mich eine relativ einfache Frage, würde ich sagen, weil ich seit Jahren immer auf den 12-jährigen Original tippe. Und zwar der 12-jährige ist ein super Single Malt für Einsteiger, denn er beinhaltet all den Charakter, den man erwartet von Glendronach. Das heißt, ein Destillat, das sehr robust, elegant und ölig ist. Allerdings kann man dann mehr lernen über die Reifung in Oloroso und Pedro Ximénez Sherryfässern lernen. Und dieser Ausdruck von dem Glendronach ist ein sehr, sehr guter Einstieg in die Welt von sherryfassgereiften Whiskys. Und es gab schon seit mehreren Jahrzehnten einen 12-jährigen und damals auch mehrere 12-jährige Whiskys von Glendronach. Schon in den 90er Jahren entstanden die ersten Abfüllungen von Glendronach mit 12 Jahren Reifezeit. Und ab 2008 wurde der heutige Ausdruck von Glendronach wirklich bekannt. Und daher würde ich immer auf den 12-jährigen Original tippen.
Aber ihr habt ja auch ein großes Portfolio an Single Cask, also Whiskys aus nur einem Fass. Warum würdest du einem Einsteiger keinen davon empfehlen? Wäre das nicht eine noch, ich nenne es jetzt mal, reinere oder purere Form von Glendronach?
Also natürlich, also da hat man die Möglichkeit, den Glendronach zu entdecken oder besser kennenzulernen, ohne Reduzierung auf 43% Volumenprozente. Für neue Whisky-Trinker oder für Whisky-Trinker, die Scotch Whiskys nicht so gut kennen oder Glendronach auch nicht so gut kennen, empfehle ich einen Whisky, der etwas niedriger ist in Alkohol. 43% ist ein guter Einstieg in die Brennerei. Und die hochprozentige Whiskys, ich würde mich etwas besser orientieren, erstmal im Kernsortiment und dann zu den Single Casks und die Cask Bottlings kommen, weil die sind nämlich die demonstrieren ein Fazit von Glendronach, aber der 12-Jährige und das Kernsortiment von Glendronach ist eine Zusammenfassung von den verschiedenen Fazit oder Stile, die man so entwickelt im Laufe der langjährigen Reifung bei Glendronach. Und daher würde ich immer auf den 12-Jährigen oder ein Kernsortimentprodukt kommen zuerst. Das ist persönlich meine Meinung. Natürlich gibt es andere, die eventuell lieber hochprozentige Whiskys trinken. Aber ich würde immer mit dem 12-Jährigen anfangen und dann von daher aufbauen auf den älteren Whiskys.
Aber Glendronach bezeichnet sich ja selbst als The Sherry Cask Connoisseurs. Was ich mich da frage, wenn ein Großteil der Destillerien jetzt Sherry-Fässer nur noch zur kurzen Nachreifung, also Finishings, verwendet, wie schafft es da Glendronach, dann sein gesamtes Portfolio auf Sherry-Fässern aufzubauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir müssen erstmal in die Vergangenheit zurückblicken und nicht nur vor 10 oder 20 Jahren. Glendronach wurde im Jahr 1826 gegründet. Und dann so Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Fässer aus Spanien, aus Portugal nach Schottland und nach Großbritannien importiert. Und Sherryfassreifung wurde so Mitte des 18. Jahrhunderts sehr beliebt. Beziehungsweise Mitte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt. Und dann mit der Zeit, natürlich viele Brennereien haben, so das war so Mitte des 20. Jahrhunderts, haben viele Brennereien dann angefangen, mit der amerikanischen Fässern zu arbeiten. Glendronach hat einen Stil, das ist ja ein sehr robuster, eleganter, etwas öliger Destillat. Und das ist ideal für die Reifung in Weinfässern, vor allem Fortified Wines, also Weine so wie Sherry oder Portwein, hauptsächlich aus Südeuropa. Und bevor Glendronach so bekannt wurde als Single Malt, so ab den 70er, 80er Jahren und vor allem auch ab den 90er Jahren, die Blenders, die Master Blenders haben Glendronach geschätzt, weil der halt dieser starke, süßer, früchtiger Stil hatte. Und daher gab es eine sehr lange Tradition und also der Herkunft von dieser Art von Fassreifung. In den letzten, sagen wir 15 Jahren oder so, hat Glendronach wirklich mehr investiert in hochwertige spanische Eichenfässer als im Vergleich zu anderen Brennereien in Schottland, die und selbst in unserem Portfolio, wo wir uns vielleicht austoben mit anderen Fasssorten. Bei Glendronach fokussieren wir uns auf diesen Stil von Whisky, das heißt Sherry-Fassreifung. Und wirklich, das ist der Grund, weshalb wir das gesamte Portfolio so ausgebaut haben, weil vor Jahren, also jedenfalls ab 2008, als die Brennerei verkauft wurde von ehemaligen Besitzern. Und Glendronach war relativ unbekannt. Nicht je nach Markt. Es gab einen 12-Jährigen und einen 33-Jährigen. Aber ab 2008 wurde die Marke, die wir heute kennen, wirklich weiterentwickelt. Das Sortiment wurde ausgebaut und alles mit diesem Fokus darauf, dass jeder Tropfen von Glendronach verbringt Zeit in Sherryfassreifung. Und das hat, ja, das war eine Investition von vielen Jahren, und heutzutage sehen wir die Früchte oder das Ergebnis von dieser Investition vor langer Zeit.
Aber wenn man heute so durch die, ja, so sein Ohr auf die Szene legt und hört, die Industrie hört, wie sie Sherryfässer beschreiben, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, es herrscht ein ziemlicher Mangel an Sherryfässer, beziehungsweise sind sie auch deutlich teurer und nicht so stark verfügbar wie jetzt zum Beispiel Ex-Bourbon-Fässer. Wie kommt ihr da heutzutage an diese Fässer?
Also, gute Frage. Also, das stimmt, es gibt Sherryfass Verfügbarkeit betrifft, gibt es natürlich sehr viel Bedarf überall, nicht nur in Schottland, aber weltweit. Whisky-Brennereien schätzen den Charakter, den Sherryfässer an den die Whiskys verleihen. Deshalb kosten die inzwischen auch viel mehr als zuvor. Also auch zehnfach den Preis von zum Beispiel einem Bourbon Barrel aus den USA. Und wir arbeiten seit vielen Jahren mit einigen Bodegas oder Weinbergen in Südspanien zusammen und sprechen monatlich und sogar wöchentlich mit ihnen und zahlen auch einen vernünftigen Preis dafür, dass wir einen zuverlässigen Bestand einen zuverlässigen Bestand von Fässern herankommen. Und wir führen auch jährlich sehr viele Fässer nach Schottland ein. Und also es gibt natürlich viele Brennereien, die die Sherryfässer schätzen, aber weniger so wie den Glendronach, die wirklich das gesamte Portfolio und auch die Special Editions darauf basieren. Und daher ist es auch sehr wichtig, dass wir diese gute Beziehung haben mit aus unseren ausgewählten Partners in Spanien und dass unsere Master Blenderin und unsere Produktionskollegen, dass die regelmäßig Kontakt haben mit unseren Zulieferern.
Und sind das dann in erster Linie Seasoned Casks oder sind das Fässer, in denen der Sherry viele Jahre reifte?
Also die Fässer werden hauptsächlich für 2 Jahre lang benutzt. Die würde man heutzutage seasoned nennen, als im Vergleich zu Fässer, die aus der Criadera oder Solera kommen, die jahrelang oder jahrzehntelang in diesem Gerüst bleiben. Also wir spezifizieren Fässer, die aus spanischer Eiche, aus Galizien, aus dem Nordwesten Spaniens, die Eiche aus dieser Region Spaniens stammt. Und das wird dann umgebaut in Südspanien bei den Tonnellerien oder Fassbindereien bei den Bodegas umgebaut in Sherry Butts oder Puncheons. Und die werden für ungefähr 2 Jahre, mindestens 2 Jahre eigentlich, benutzt für Oloroso Sherry-Fass, Sherry-Reifung und Pedro Jimenez Sherry, Sherry-Reifung. Und das ist eigentlich, das ist etwas typisch heutzutage. Seitdem Sherrys, Sherry in Spanien abgefüllt wird, früher wurde Sherry nach England und Schottland im Fass ausgeführt. Das findet nicht mehr statt. Das, der Sherry wird in Spanien abgefüllt. Und daher diese Fässer, die wir Sherry-Fässer nennen, und seit Jahren, die sind eigentlich die, die waren ursprünglich Transportfässer zwischen Spanien und Großbritannien. Daher wurden die nicht ausgerechnet aus der Solera oder Criadera genommen. Die wurden benutzt, um den Sherry von Spanien nach Großbritannien auszuführen. Und das ist das, was man heutzutage Sherryfass nennt. Und wir verwenden hauptsächlich Oloroso und Pedro Jimenez Fässer bei Glendronach.
Aber einige Destillerien sind ja jetzt so seit ein paar Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, vor allem Season Casks zu verwenden. Also Sherry-Fässer, in denen der Sherry nur kurz lagert, also ein paar Monate oder höchstens wenige Jahre. Du hast jetzt gerade von 2 Jahren gesprochen. Der Sherry selbst hat ja aber dann häufig nicht die nötige Qualität, um als Sherry auf den Markt zu kommen, sondern wird dann häufig zu Essig verarbeitet. Wieso reicht die Qualität dieser Fässer dann aber für eine Malt-Whisky-Destillerie? Ich meine, wenn selbst der Sherry dann keine hohe Qualität hat.
Also wenn man überlegt, was für einen Charakter man sucht in dem Scotch Whisky, gewisse Noten, die diese Fässer verleihen, so wie getrocknete Rosinen, Pflaumen, Datteln, Zimt, diese Art von Sherry-Reifung, selbst wenn den Sherry endlich benutzt wird als Branntwein oder Essig, wie du gerade genannt hast. Diese 2-jährige Reifung verleiht die Aromen, die man halt sucht in dem Scotch Whisky. Also selbst wenn der Sherry nicht heutzutage, also Sherry Konsum oder Verbrauch ist niedriger weltweit als zuvor. Diese Fässer, die man heutzutage erzeugt, verleihen Farbe, weil wir benutzen nur die Fässer für die Farbe unseres Whiskys und auch die nötigen Aromen, die wir brauchen für unseren Scotch Whisky. Deshalb sind wir sehr zufrieden mit der Qualität von Aromen, die wir erzeugen durch unsere Whiskys und diese Art von Sherry-Fass.
Der Großteil der Whiskys eures Kernportfolios, der reift ja in einer Kombination aus Oloroso-Sherry-Fässern und Pedro Jimenez-Fässern. Du hast es vorhin schon erwähnt. Worin liegt da der Unterschied dieser beiden Fasstypen für die Whisky-Reifung? Also gibt es eine Möglichkeit, wie ich jetzt beim Whisky trinken die Unterschiede erkenne?
Ja, gute Frage. Ja, es gibt etliche Charaktere, die man so findet im Whisky, die man auf den Oloroso Sherry-Fassreifung oder Pedro Jimenez Sherry-Fassreifung zurückgreifen kann. Entschuldige, wenn ich das falsch ausdrücke, aber Oloroso Sherry ist ein sehr aromatischer Sherry, etwas trockener oder sogar nüssiger im Vergleich zu Pedro Jimenez. Pedro Jimenez ist ein sehr süßer, sehr vollmundiger und etwas, man könnte schon den schon als ein Sirup beschreiben. Und wenn wir die unterschiedlichen Fasssorten verwenden, finden wir auch im Whisky zahlreiche Unterschiede. Zum Beispiel Oloroso Sherryfässer für uns verleihen Noten, die man so beschreiben könnte wie Orangenschale oder Zimt, Nelken, so diese Art von Gewürze und gebackene Früchte. Bei Pedro Ximénez Sherryfässer und auch bei Oloroso müsste ich sagen, dass die Farbe ist ein sehr schöner so Kupfer-Bronze-Farbe nach der Reifung in Oloroso-Fässern und auch eigentlich nach der Reifung in europäische Eiche im Allgemeinen. Nicht ausgerechnet, weil die die Fässer Oloroso-Sherry enthalten haben. Aber Pedro Ximénez-Fässer verleihen Noten von gerösteten Koffeebohnen oder brauner Zucker, Melasse, solche Aromen, dunkle Schokolade. Und daher, wenn man die Whiskys verbindet oder verheiratet, hat man sehr viel Tiefe und Breite von Aromen in jeder Abfüllung. Manchmal verwenden wir nur Oloroso-Fässer und für die Cask-Bottlings, für die einzelnen Fässer, verwenden wir auch manchmal Pedro Ximénez-Fässer, aber für die meisten Produkte, bis auf zum Beispiel den 18-Jährigen, verwenden wir eine Mischung von Oloroso und Pedro Ximénez und dann haben wir diese wunderbare Reise von Orangenschale, gebrannten Mandeln bis zu Kaffee, Leder, Tabak. Und interessanterweise bei Glendronach, wenn wir den Brand destillieren mit unseren wunderbaren, schönen Brennblasen, merken wir schon vom ersten bevor der Brand überhaupt gereift wird, merken wir schon einige Noten, so wie Beeren, Orangenschale und dann diese robusten Noten, so wie so Ledertabak. Und das wird intensiviert durch die Reifung in diesen verschiedenen Fasssorten.
Ja, das ist sehr interessant, also mal zu erfahren, welche eure Fässer für welche Aromen zuständig sind. Und es ist wirklich auch schön, dann, wenn man diese Aromen in einem Glas Whisky erkennt, dann die auch den einzelnen Fässern zuzuordnen und auch ein bisschen zu verstehen, wie der Whisky zu seinen Aromen kommt. Und wir hatten es ja gerade angesprochen, also einige eurer Whiskys basieren ja auf einer Kombination beider Fasstypen. Der 18 Jahre Allardyce, der stammt aber zum Beispiel rein aus Oloroso Sherry Fässern. Und das ist ja gerade schon angesprochen, ihr habt auch Whiskys, die rein aus PX-Fässern, also Pedro Ximénez-Fässern bestehen. Welche sind das genau? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Glendronach möchte, der rein aus PX-Fässern stammt, nach welchem müsste ich da Ausschau halten?
Also momentan würde man Ausschau halten auf die einzelnen Fässer, die Cask-Bottlings. Bisher haben wir PX noch nicht ausschließlich für Kernsortimentprodukte benutzt. Ein Grund dafür ist, dass PX-Fässer sind ursprünglich, also Sherry-Fässern, die nach Schottland importiert wurden, waren meistens Oloroso-Fässer. In den 90er Jahren, auch Anfang des aktuellen Jahrhunderts, also die meisten waren Oloroso-Fässer. Und dann allmählich mit der Zeit wurden PX-Fässer eingeführt nach Schottland. Einige der anderen Whiskys, die wir entwickelt haben seit 2008, verwenden auch PX-Reifung. Aber ursprüngliche Stil war Oloroso. Und daher also der 18-Jährige widerspiegelt oder spiegelt diesen Stil und die anderen Whiskys sind eine Mischung. Und oft, weil wir diese Komplexität suchen von süße, geröstete Noten, aber auch diese nüssige, trocknete Noten. Und wer weiß, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir exklusive PX-Reifung Produkte entwickeln können. Das wäre sehr schön, wenn wir das machen würden. Schauen wir mal in die Zukunft. Es könnte eine gute Idee sein.
Aber bei eurem jüngsten Whisky, also beim The Helen 8 Jahre, der ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit erschien, verwendet ihr eine Kombination aus Oloroso Sherry Fässern und Ex-Bourbon Fässern. Und soweit ich weiß, ist das aktuell bei euch auch der einzige, bei dem ihr offiziell die Verwendung von Ex-Bourbon Fässern angebt. Kann man das ja als Öffnung von Glendronach sehen, dass bei zukünftigen Abfüllungen mehr Ex-Bourbon Fässer verwendet werden?
Eigentlich nicht. Ich würde das eher als Schluss betrachten. Und zwar ist der Hielen die letzte Abfüllung, die wir benutzt, die wir gemacht haben mit Bourbonfassreifung. Ursprünglich hatten wir einen achtjährigen mit dem Namen Octarine. Ist ausgelaufen und dann vor einigen Jahren haben wir den Hielen wieder eingeführt. Mit 8 Jahren, mit 46% Alkohol und diese Kombination von Sherry-Fass und Bourbon-Fass. Ein sehr interessantes Produkt für Whisky-Liebhaber, die wirklich Glendronach mal anders kennenlernen wollen. Aber wir haben entschieden, dass das eigentlich das ist jetzt nicht repräsentativ von dem Stil von Glendronach als Brennerei. Wir haben hauptsächlich Sherryfässer auf Lager. Der Stil, wie ich vorhin erwähnt habe, für mich der beste Einstieg in den Charakter von der Brennerei ist der 12-Jährige. Und natürlich wollen wir auch einen. Ja, unsere Whiskys aufbewahren für die Zukunft und nicht ab 8 Jahren, wie sagt man, ja, so zu viel Whiskys brauchen nach 8 Jahren. 8 Jahre ist das Minimum, bei dem man Glendronach abgefüllt hat, aber wir haben entschieden, 12 Jahre ist wirklich der Einstieg für im Bereich vom Fachhandel und 10 Jahre im Bereich von Travel Retail oder Duty Free. Wir haben einen 10-jährigen Glendronach in den Flughäfen und Travel Retail. Also der 8 Jahre ist eigentlich ausgelaufen inzwischen. Also wenn Sie diesen Whisky mal sehen, greifen Sie zu. Das habe ich sicherlich gemacht und ich liebe den Whisky, aber der Bourbon-Fassreifung ist wirklich nicht unser Fokus inzwischen.
Okay, wie viele Fässer habt ihr derzeit insgesamt Bestand? Also wenn man jetzt mal so alle eure Lagerhäuser überblickt, Ex-Bourbon, Sherry, Pedro Ximénez, Oloroso, wie viele Fässer habt ihr da insgesamt im Bestand?
Also wir haben ungefähr 48.000 Fässer auf Lager. Meistens Oloroso PX, einige Portweinfässer auch. Ich muss das etwas umrechnen für diejenigen, die Größe der Sherryfässer nicht so gut kennt. Die enthalten 500 Liter. Die sind groß, etwas wuchtig. Und im Vergleich zu den traditionellen Barrels, also wie Bourbon Barrels, das wäre ungefähr, also umgerechnet wäre das 90.000 Barrels. Also dadurch, dass wir große Fässer haben, haben wir weniger Platz und weniger auf Lager. Und das sind 48.000, aber umgerechnet von dem Whisky her oder man könnte damit 90.000 Barrels füllen. Wenn du mich verstehst, das wäre die gute Rechnung.
Und soweit ich weiß, lagert ihr euren gesamten Bestand ja in Destillerienähe. Hat das rein finanzielle Gründe oder auch aromatische? Also würde ein Glendronach anders schmecken, wenn man die Fässer woanders lagern würde?
Also das kann sein. Glendronach wird hauptsächlich auf Lager gereift. Die Brennerei liegt im Tal von Forg in dem Öst in der Öst Highland Re Ost Highland Region östlich von der Speyside Region. Also das ist eine Highland Single Malt. Und Wir werden demnächst hoffentlich neue Lagerhäuser bauen, weil wir nämlich mehr Platz brauchen für unseren Destillat. Wenn wir das woanders lagern würden, ich gehe davon aus, dass das vielleicht anders schmecken könnte, weil einer der großen Vorteile von dem Tal von Forg ist, und überall in Schottland gibt es unterschiedliche Mikroklimas, könnte man sagen. Aber wir merken, dass der Glendronach nach vielen Jahren weniger Verlust an Whisky und auch an Alkohol hat. Und wir glauben wirklich, dass das daran liegt, dass die Whiskys unten im Tal lagern, in sowohl alten traditionellen Lagerhäusern, Dunnage Warehouses, als in Racked Warehouses. Aber wirklich nach vielen Jahren merkt man, dass das Alkohol Volumenprozent ist noch ziemlich hoch im Vergleich zu anderen Brennereien, zum Beispiel bei Glenglassa, unsere Brennerei an der Küste, nicht so weit entfernt, ungefähr 40 Kilometer entfernt, direkt an der Küste, da haben wir mehr Verlust, mehr Einfluss von der Luft der Nordsee. Aber Glendronach ist so mittendrin in Aberdeenshire. Und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Whiskys vor Ort lagern können. Andere Brennereien brennen zwar an der Brennerei, und der Brand wird abgeführt und woanders gelagert, aber nicht bei Glendronach.
Okay, lass uns mal an der Stelle von ein bisschen von den Fässern wegkommen, denn wir hatten ja schon drüber gesprochen. Wenn man jetzt eure Whiskys verkostet, merkt man schon sehr, du hast es ja vorhin schon angesprochen, merkt man, dass es sehr aromatische und kräftige Whiskys sind. Also dass der Einfluss der Sherry-Fässer enorm ist. Wie wichtig würdest du daher aber bei Glendronach die Fermentation hinsichtlich Aromen und Geschmack beschreiben? Also wie wichtig sind die Aromen der Fermentation bei einem Whisky von Glendronach?
Also die Fermentation trägt dazu bei, aber ist auch, ich würde nicht sagen, dass das der Hauptphase ist in der Produktion, in der die dunklen Aromen von Glendronach aufgebaut werden. Während der Fermentation, und das ist momentan 54 Stunden, also die kürzeren Fermentationen, die längeren Fermentationen, zum Beispiel am Wochenende bis auf 100 Stunden, aber ja, das ist ungefähr 45. Und wir merken, dass bei Glendronach im Vergleich zu Benriach, unserer Schwesterbrennerei in Speyside, da hat man wirklich tiefere Noten und Aromen, mehr Cereal- oder Getreidearomen. Bei Benriach hat man mehr so Früchte, so wie grüne Äpfel, etwas mehr Zitrus dabei, aber nicht bei Glendronach. Und ja, wir haben ein sehr, das ist eine ziemlich fast altmodische Brennerei. Wir haben eine sehr alte Mühle aus 1925. Unser Maisbottich sehr ist so ein Erbstück, könnte man so sagen. Drei Aufgüsse da drauf. Und dann haben wir die neuen Washbacks aus schottischer Lärchenholz, eigentlich aus der Region von Aberdeenshire, so wie die Brennerei selbst. Und all das führt dazu, dass wir ein sehr fruchtigen Wash oder das Bier sozusagen haben. Das ist fruchtig, Aromen von, man könnte sogar sagen, so Kirsche oder so, aber eigentlich ist das mehr Getreide. Aber nachher, während der Destillation in unseren wunderschönen vier Brennblasen, Kupferbrennblasen, das ist der Moment, in dem wir diese wunderbare dunkle, robusten Noten oder Aromen sammeln. Das heißt, dass wir, wie ich vorhin erwähnt habe, wir suchen diese Komplexität. Und das kommt nicht nur durch die dunklen Aromen, aber auch durch einige helleren Aromen. Und die Form unserer Blendbasen macht das aus. Und auch die Uhrzeit oder die Minuten, je nach während der zweiten Destillation, da können wir gewisse Alkohole oder Compounds, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber Verbindungen, genau, sammeln, die uns die Aromen geben, die wir suchen. Also die Fermentation ist ein Teil davon, aber nicht, ich würde sagen, Destillation ist bei Glendronach etwas mehr, das prägt ein bisschen mehr den Charakter von Glendronach als die Fermentation.
Okay, du hattest jetzt zwei Zeiten genannt, also einmal über 100 Stunden, das andere waren, also werktags unter der Woche, das waren 45 Stunden, oder?
Genau, also eigentlich, also alles, was wir bei Glendronach machen, ist, wir basieren die ganze Produktion auf sechs Stunden. Ich erzähle, was ich damit meine. Also wenn wir das Wasser aufgießen auf den Schrot, dreimal, das dauert sechs Stunden. Dann haben wir die Fermentation und das kann man, also die Fermentationszeit ist im Großen und Ganzen durch sechs Stunden, kann man durch sechs rechnen. Und dann unsere Destillation ist vom Anfang bis Ende sechs Stunden. Also sechs Stunden ist das Zauber. Das ist die Zauberzahl bei Glendronach. Und das ist das, was wir beschreiben als Balanced Distillation oder Balanced Production, also ausgewogen. In letzter Zeit versuchen wir mehr zu brennen bei Glendronach. Es gibt viel Bedarf. Und das ist für uns das ideale Zeit für die einzelnen Schritte der Produktion.
Wie seid ihr darauf gekommen? Weil alles so im 6-Stunden-Takt zu organisieren, klingt in erster Linie ein bisschen militärisch. Hat das nur Produktionseffizienzgründe oder war die Aromatik da in erster Linie ausschlaggebend?
Also wir haben, es war immer so 6 Stunden Marsch. Bei Glendronach. Im Laufe der Zeit, als wir entwickelt haben gesehen haben, wie der Whisky entwickelt, wir haben festgestellt, dass das ist das ideale Zeit in den einzelnen Schritten für den Charakter, den wir suchen. Also das war eine Mischung von alles, was man macht bei einer Brennerei, das macht man damit man keinen Verlust an Charakter von dem Whisky hat, also im Endeffekt. Also deshalb würde man nichts machen, das eventuell den Charakter von dem Brand und endlich von dem Whisky, wenn das schädet, dann würde man das nicht machen. Das ist wirklich eine das ist viele Jahre, seit 2008, als die Brennerei verkauft wurde, seit 2008 haben wir wirklich gesehen, wie sich das Destillat entwickelt. Das sind die Uhrzeiten, auf die man gekommen ist nach all den Jahren Erforschung.
Okay. Wir haben jetzt an der Stelle bisher viel über die Produktion von Glendronach Whiskys gesprochen. Lass uns an der Stelle mal in ein Glas eintauchen. Also wie bekommt man deiner Meinung nach die meisten Aromen und das größte Genusserlebnis aus einem Glendronach? Also welchen Tipp würdest du einem Whisky-Fan geben hinsichtlich Verkostung?
Ja, also Glendronach ist ein sehr kräftiger Single Malt, als du vorhin erwähnt hast. Das ist sehr edel, sehr geprägt von ziemlich deutlichen Aromen, wie ich vorhin erwähnt habe, die Sherryfassreifung. Ich finde, dass man mit den älteren Whiskys, da nimmt man sich wirklich Zeit, um die kennenzulernen. Da kann man die schon längerer Zeit atmen lassen und sehen, wie sich die Whiskys entwickeln. Ich persönlich trinke gern Glendronach nicht nur allein als Single Malt, aber auch manchmal mit etwas Essen dabei, was ist vielleicht eine modernere Perspektive, was Single Malt betrifft. Also ich trinke meistens Glendronach nur mit ein paar Tröpfchen Wasser, wenn es mir zumute ist. Hauptsächlich ohne erstmal, aber dann nachher etwas Wasser dazu, wenn vor allem wenn der Whisky etwas höher ist, zum Beispiel bei den Cask Bottlings. Glendronach wird mit 43 Volumenprozent, 46 und 48 Volumenprozent im Kernsortiment abgefüllt. Da nehme ich mir Zeit bei jedem Glas von Glendronach. Ich genieße vor allem die Aromen des, also an der Nase kann man schon sehr viel Zeit damit verbringen, um die Nase von Glendronach zu schätzen. Aber in letzter Zeit habe ich entdeckt, dass der Glendronach mit gewissen Lebensmittel sehr gut passt. Zum Beispiel Käse, gewisse Käsesorten passen sehr gut zu den einzelnen Whiskys, kann man ausprobieren, wenn man den 18-Jährigen oder den 21-Jährigen genießt, könnte man vielleicht einen kräftigeren Käse nehmen, sogar Schokolade. Schon seit Jahren sagen viele Whisky-Trinkers, dass die sherry fass gereiften Whiskys sehr gut passen zu gewissen Schokoladen, so wie dunkle Schokoladen. Das finde ich selber eine sehr gute Kombination. Aber wir produzieren den Glendronach mit dem Whisky wirklich im Fokus, also dass der Whisky allein steht. Die Reise von dem 12-Jährigen bis zum 21-Jährigen und alles drumherum ist ziemlich, es gibt viele verschiedene Farben zu entdecken, und deshalb empfehle ich immer dem Trinker oder der Trinkerin, dass man den Whisky pur probiert erstmal und sich vor allem Zeit nimmt bei jedem Glas.
Okay, du hast gesagt, du hast von die älteren Whiskys angesprochen und hast gesagt, dass du diese Whiskys beim Genuss vorher etwas atmen lässt. Wie lange gibst du diesen Whiskys im Glas Zeit?
Oh, also das ist immer so persönlich. Also ich würde schon, würde ich sagen, etwas eine halbe Stunde könnte man sagen, wenn man einen Whisky atmen lässt. Einige andere Whisky-Liebhaber würden das vielleicht länger lassen. Ich persönlich bin manchmal etwas ungeduldig. Ich kann schon etwas Zeit verbringen bei der Schätzung der Nase, und dann allmählich habe ich kein Willpower auf Deutsch. Also ich habe nicht die Kraft, zu lange zu warten. Also es ist immer persönlich, aber jedenfalls merkt man schon, dass man, dass die Whiskys etwas sich auföffnen oder sich öffnen mit etwas Zeit in Kontakt mit Sauerstoff.
Okay. Gibt es, weil wir hatten jetzt über verschiedene Glendronachs gesprochen, den 12-Jährigen, 18-Jährigen, 21-Jährigen, gibt es Pläne für Glendronach in diesem Jahr? Soll da noch was Neues kommen?
Also bei Glendronach haben wir nicht nur diese Jahrgänge, wir haben auch einige Limited Editions, da zum Beispiel Glendronach Portwood haben wir ja immer wieder gehabt im Programm, je nachdem, es war immer so eine Limited Edition, aber Glendronach Portwood ist eine Neuheit im Programm. Wir haben auch Glendronach Fassstärke oder Cask Strength. Inzwischen haben wir die neunte Ausführung von Glendronach Cask Strength auf den Markt gebracht. Also das sind die Whiskys ohne Altersangabe. Dann haben wir auch die viel älteren Whiskys, zum Beispiel Glendronach Grandeur. Das führen wir schon seit vielen Jahren. Also demnächst kommt die 11. Edition von Glendronach Grandeur. Das so dann diesen Whiskys, die abgefüllt werden von, sagen wir, 24 Jahr bis 28, 29 Jahr. Also das wird die nächste, eine der nächsten Whiskys sein in diesem Jahr. Und sogar auch viel ältere Whiskys, über die ich leider momentan nicht viel sprechen kann, aber Glendronach wird alt und das wird man schon, ja, man kann sich sehr darauf freuen, dass Whiskys, die noch nie abgefüllt wurden, auf den Markt endlich mal kommen. Also die Brennerei hat schon viel Lagerbestand aus verschiedenen Jahrgängen und wir haben auch ältere Whiskys aus den zum Beispiel aus den 80er, 70er und sogar aus den 60er Jahren, die wir noch nicht abgefüllt haben.
Okay, kommen diese Whiskys auch nach Deutschland? Also ist es geplant, sie hierzulande auch einzuführen?
Ja, ganz bestimmt. Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für die Brennerei. Und wir sehen zu, dass Deutschland immer eine vernünftige Zuteilung oder Allocation von den Whiskys bekommt. Also einige Whiskys sind limitiert. Scotch Whisky ist halt so, vor allem die älteren Whiskys. Und ja, Deutschland wird immer ganz von vorne eingeplant. Wir versuchen, so gut wir können, so viele Flaschen abzufüllen für die einzelnen Märkte. Aber das ist doch auch manchmal eine Herausforderung für uns, wenn es in gewissen Jahrgängen reduzierten Mengen gibt. Aber wir sind immer fleißig dabei, an dem Produktsortiment von Glendronach zu arbeiten. Und wir schauen immer in die Zukunft und aber auch in die Vergangenheit. Also wir können nur, also unsere Lagerhäuser bestimmen, was wir abfüllen können natürlich. Und deshalb ist das Lagerhaus ist halt der König von Glendronach. Also wir sind immer wir schauen uns immer den Lagerbestand an, schauen wir, wie die einzelnen Fässer entwickeln. Und es macht auch sehr viel Spaß zu sehen, wie sich der Glendronach entwickelt nach verschiedenen Reifezeiten von den jüngeren Whiskys bis in die sehr alten Whiskys. Da kann man wirklich auf eine Reise gehen in dieser einen Brennerei und alles rund um Sherryfassreifung vor allem.
Gebt ihr aus diesem Lagerbestand auch etwas an unabhängige Abfülle oder füllt ihr das alles selber ab?
Inzwischen führen wir das selber ab. Und schon seit vielen Jahren eigentlich haben wir unseren Destillat, unsere Whiskys aufbewahrt für eigene Abfüllungen. Natürlich gibt es aus der Vergangenheit einige Fässer, die eventuell vor Jahren verkauft wurde, entweder als reife Whisky oder als junger Whisky oder als Destillat. Und ja, ab und zu mal erscheinen solche Fässer rund um die Welt. Aber jedenfalls bei uns hauptsächlich werden die Whiskys aufbewahrt für unsere eigenen Abfüllungen.
Douglas, wir sind mittlerweile am Ende des Interviews angekommen und ja, ich muss sagen, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, so viel, wirklich so viel über Glendronach aus erster Hand zu erfahren.
Ah, das hat mir eine Freude bereitet. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Entschuldige bitte mein Deutsch. Hoffentlich ist das gut verständlich. Und es freut mich sehr, dass du und alle die Whisky-Trinker in Deutschland sich für den Glendronach interessieren. Und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Jahren uns treffen können auf die eine oder andere Veranstaltung in Deutschland, dass wir uns treffen können.
Sehr gerne, würde ich mich auch wirklich sehr freuen, und dein Deutsch ist, finde ich, ausgezeichnet. Vor allem ist es natürlich auch sehr schön, mal mit jemandem direkt vor Ort in der Speyside bzw. in der Nähe von Glendronach zu sprechen, der ja so gut Deutsch spricht und auch dazu dann die Möglichkeit gibt, ein Interview in Deutsch zu führen. Also vielen Dank dafür, und ja, wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns in Zukunft mal auf der einen oder anderen Veranstaltung persönlich kennenlernen können.
Super, oder sogar an der Brennerei. Das würde mich auch und dir bestimmt auch sehr sehr freuen. Und wir haben inzwischen ein neues Besucherzentrum vor Ort bei Glendronach. Sehr schön, klein, aber fein. Wenn wir die Möglichkeit haben, es wäre sehr schön, euch begrüßen zu dürfen.
Das ist definitiv der beste Vorschlag und der schönste Ort zum Treffen. Ich danke dir, mach's gut.
Dankeschön.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Douglas Cook von Glendronach über deren Whiskys. Wir unterhielten uns über die Besonderheiten von Cherry Whiskys und was einen Glendronach von anderen Single Malts abgrenzt. Und auch solche, die ebenfalls in solchen Sherry-Fässern lagerten. Möchtest du noch mehr jetzt an dieser Stelle über Whisky erfahren, dann haben wir für dich, wie bereits eingangs erwähnt, unter eifelspirits.com/whisky einige Downloads und auch ein kostenfreies E-Book parat gelegt. Den Link dorthin, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Viele Grüße und bis nächste Woche. Philipp.